Kunde, Neues Testament. Willkommen zur 52. Episode. Einleitung in den ersten Petrusbrief. Der erste Petrusbrief ist ein Rundschreiben an Gemeinden in Kleinasien der heutigen Türkei. Gleich zu Beginn des Briefes werden die Adressaten als auserwählte Fremdlinge in der Zerstreuung, also in der Diaspora, angesprochen. Offenbar haben wir es mit kleinen Gemeinschaften zu tun, die über weite Entfernung nur lose miteinander verbunden waren. Das Ziel des Briefes besteht darin, diese kleinen Gemeinschaften in einer angespannten gesellschaftlichen Situation zu stärken und sie in ihrer Hoffnung gewiss zu machen. Der niederländische Missionswissenschaftler Stefan Paas geht davon aus, dass der erste Petrusbrief für unsere moderne postchristliche Zeit ähnlich wichtig werden könnte wie der Römerbrief zur Zeit der Reformation. So ein Hinweis ist wichtig, um den Brief aufmerksam zu lesen und sinnvolle Ableitungen zu treffen. Wer hat den Brief verfasst? Die frühe Kirche ging einhellig davon aus, dass der Brief von Petrus, dem Apostel, verfasst wurde. Silvanus galt als der Überbringer des Briefes, wie aus dem Schlussgruß zu entnehmen ist. Möglicherweise wurde die Schrift auch von Petrus diktiert und Silvanus hat dann seine Ausführung aufgeschrieben. Das ist die sogenannte Sekretärshypothese. Seit dem 19. Jahrhundert wurden allerdings gravierende Zweifel an der Autorenschaft des Petrus angemeldet. Das stärkste Gegenargument ist die gehobene griechische Schriftsprache und die Zitate aus dem griechischen Alten Testament, der Septuaginta. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Petrus den Schreibstil eines griechischen Muttersprachlers beherrschte. Möglicherweise ist Silvanus jedoch mit Silas, dem Mitarbeiter von Paulus, identisch. Das anspruchsvolle Griechisch könnte damit auf ihn zurückgehen. Dieses würde auch erklären, warum der erste Petrusbrief Ähnlichkeiten zur paulinischen Theologie aufweist. Allerdings gibt es weitere Gegenargumente. Der Apostel Petrus wurde nach der Überlieferung vermutlich 64 nach Christus in Rom über Kopf gekreuzigt. Im ersten Petrusbrief wird als Abfassungsort jedoch Babylon angegeben. Damit ist in bewusst verdeckter Form Rom gemeint. Dass aber Rom mit der Chiffre Babylon bezeichnet wird, ist erst ab 70 nach Christus, also nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels, überliefert. Auch passt die beschriebene Bedrängnis der christlichen Gemeinden erst in eine spätere Zeitphase. Die meisten AuslegerInnen vermuten deswegen, dass der erste Petrusbrief ca. 90 nach Christus oder sogar noch später verfasst wurde. Bei all dem muss jedoch in Erinnerung bleiben: Aussagen über die fiktive Autorenschaft und die genaue Abfassungszeit sind ein Abwägungsprozess. Sollte der Brief also erst Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben worden sein, hilft es durchaus, die Aussagen des Textes besser einordnen zu können. Eine spätere Abfassung wertet aber nicht die Bedeutung der Botschaft an sich ab. Klar ist, dass der erste Petrusbrief in der frühen Kirche, zunächst im Osten, besonders hoch geschätzt wurde. Wer sind die Adressaten und was ist der Kontext? Auffallend ist, dass es in diesem Brief keine Abgrenzung zum jüdischen Glauben gibt. Offenbar war die frühchristliche Konfliktdynamik nicht mehr bedeutsam. Die eigentliche Bruchlinie ergibt sich aus dem umliegenden Heidentum, also der römisch-hellenistischen Welt. Demnach sind die Adressaten vermutlich überwiegend Heidenchristen. Im Hintergrund ist der mächtige römische Staat mit dem Kaiserkult. Ende des ersten Jahrhunderts gab es bereits phasenweise lokale Diskriminierung, aber es kam noch nicht zu einer flächendeckenden, staatlich organisierten Verfolgung. In der Anfangszeit wurden Christinnen und Christen aufgrund angeblicher Versäumnisse verleumdet. Ihnen wurde Staatsfeindlichkeit, religiöse Verweigerung und aus Sicht des Kaiserkultes Gottlosigkeit vorgeworfen. Im ersten Petrusbrief finden wir darüber hinaus bereits Hinweise, dass es zu ersten Stigmatisierung allein aufgrund des Christusglaubens kam. Es ist wichtig, diesen Kontext in Erinnerung zu behalten, um die ethischen Empfehlungen besser einordnen zu können. Darauf werden wir gleich zurückkommen. Welches Material wird verwendet? Ein besonderes Merkmal des ersten Petrusbriefes besteht darin, dass auf eine Reihe von Referenzquellen Bezug genommen wird. Besonders häufig wird das Alte Testament zitiert. Das Gottesknechtslied aus Jesaja 53 wird direkt auf Jesus bezogen. Ebenso das Bild vom Eckstein aus Jesaja 28. Bei der Passage »Lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach« wird ausführlich Psalm 34 zitiert. Vermutlich kannte der Schreiber auch das Matthäusevangelium und die paulinische Theologie. Die Begrifflichkeit »in Christus sein« kommt zweimal vor, sowie auch weitere Schlüsselwörter aus der Theologie des Paulus. Darüber hinaus wurden vermutlich urchristliche liturgische Traditionen aufgenommen. Des Weiteren werden sogenannte Ständetafeln aus der heidnischen Umwelt aufgegriffen. Auffällig, dass in diesem Zusammenhang die Unterordnung unter staatliche Behörden betont wird, ähnlich wie in Römer 13. Auch Sklaven sollen ihren Herren und Frauen sich ihren Männern unterordnen. Das klingt alles ziemlich unterwürfig. Verständlicher wird es, wenn man sich Folgendes vor Augen führt. Zu der damaligen Zeit waren offenbar sowohl Sklavenhalter als auch Ehemänner selten oder gar nicht Christen. Deswegen die Anweisung, sich sinnvoll in die Gesellschaft zu integrieren. Letztlich aber ging es um ein übergeordnetes Bild, nämlich wie sich Christusgläubige im geistlichen Haushalt, dem Tempel Gottes, recht verhalten sollen. Die Integration in die irdischen Strukturen diente damit einem höheren Ziel. Folgende Themenfelder sollen noch besonders hervorgehoben werden. Erstens, die Erfahrung der Fremdheit. Als sich das Volk Israel 600 Jahre zuvor in Babylon im Exil befand, war klar, dass sie sich in der Fremde und entfernt von ihrer ursprünglichen Heimat aufhielten. Im ersten Petrusbrief geht es dagegen um eine Fremdheit inmitten des eigenen Volkes. Sie ergab sich nicht durch eine mutwillige Abgrenzung, sondern durch die Erfahrung der besonderen Erwählung in Christus. Erwählung nicht im Sinne von Arroganz, sondern als ein Herausgerufenwerden in eine neue Zukunft. Fremdheit ergibt sich aus einer Existenzform des Aufbruchs. Zweitens, das Minderheitliche Hochschätzen. In unserem Kulturkreis wird das Größere und Mehrheitliche häufig hervorgehoben. Kleines fühlt sich dann eher minderwertig an. Kleine Gruppen empfinden sich als zurückgesetzt oder an den Rand gedrängt. Spannend ist nun, wie der erste Petrusbrief das Kleine und Verstreute positiv bewertet. Hilfreich kann es deswegen sein, von einer Minderheitlichkeit anstatt von Minderwertigkeit zu sprechen. Das Kleine ist voll von Potenzialität und Lernbereitschaft. Kleines hat den Mut, anders zu sein und lebt klarer aufgrund von eigenen Überzeugungen. Drittens, ein rechtschaffenes Leben führen. Zentral wird im ersten Petrusbrief die Taufe betont. Manche haben sogar vermutet, dass wir es bei dem Brieftext mit einer erweiterten Taufpredigt zu tun hätten. Taufe gilt als Einschnitt und Beginn von etwas Neuem. Sie verpflichtet zu einem geheiligten Leben. Ähnlich wie der Jakobusbrief wird auch im ersten Petrusbrief die Bedeutung einer vorbildlichen Lebensführung betont. Wortzeugnis und Tatzeugnis gehören zusammen. Gute Taten wurden umso wichtiger, je kritischer die Umgebung den christlichen Gemeinschaften gegenüberstand. Viertens, eine königliche Priesterschaft. Auffällig ist, mit welch glanzvollen Titeln die verstreuten Gemeinschaften bezeichnet werden. PriesterInnen haben die ehrenvolle Aufgabe, den lebendigen Gott unter den Menschen zu repräsentieren und sie mit dem Ursprung des Lebens in Kontakt zu bringen. Sie haben als BotschafterInnen von Jesus eine Vermittlungsfunktion. Und das Königliche betont die Würde. Es verkörpert Weisheit und Weitsicht, alles in der Wir-Form. Es sind christliche Gemeinschaften als Ganzes, die diese gottgegebene Berufung erfüllen. Fünftens, Christus als Vorbild im Leiden. Der erste Petrusbrief zeichnet ein besonderes Jesusbild. Zum einen wird auf die Sühnetheologie Bezug genommen. Durch das Blut Christi sind wir erlöst und erkauft. Zum anderen wird Christus als Vorbild dargestellt, und zwar insbesondere als Vorbild im Leiden, ein leidender Gerechter. Daraus folgt, wenn Christen und Christin um des guten Willen leiden, folgen sie dem Vorbild Christi und befinden sich mit ihm in einer besonderen Verbundenheit. Im Leiden wird der Glaube erprobt. Das Leiden ist aber nur vorläufig. Es ist eine Durchgangsstation zur Herrlichkeit Gottes. Sechstens, Charismen und Teamleitung. In den neutestamentlichen Briefen finden wir verschiedene Leitungsmodelle. Paulus betont eher die unterschiedlichen Begabungen. Die Pastoralbriefe setzen eher auf die Rollen von Diakonen, Ältesten und Bischöfen. Spannend nun, dass im ersten Petrusbrief beides kombiniert wird. In Kapitel 4 wird betont, dass sich die Glaubensgeschwister gegenseitig mit ihren Begabungen unterstützen. In Kapitel 5 wird von Ältesten in Mehrzahl gesprochen, welche die Herde Gottes weiden sollen. Offenbar werden beide Ansätze nicht als Widerspruch empfunden. Im Weiteren möchte ich noch auf zwei Sonderthemen hinweisen. Erstens, die Geister im Gefängnis. 3,19, in ihm, also dem Geist Gottes, ist er, also Christus, auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist eine seltsame Bibelstelle. Eine Heilspredigt im Totenreich. Auch kurz danach steht, dass den Toten gepredigt wird. 4,6, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Wer ist mit den Geistern im Gefängnis gemeint? Waren es gefallene Engel? Das ist eher unwahrscheinlich. Bleibt nur, dass es wirklich um die gottlose Generation zu den Zeiten von Noah geht. Diese Verse gehören zur Grundlage, wenn es im apostolischen Glaubensbekenntnis von Christus heißt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Wie auch immer man sich das vorzustellen hat. Offenbar geht der erste Petrusbrief davon aus, dass im Totenreich das Evangelium gepredigt wurde. Und damit verbindet sich das zweite Sonderthema, die Universalität des Heils. Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Alle sollen das Evangelium hören und die Möglichkeit zur Umkehr erhalten. Dieses Heil gilt allen Menschen. Es wird zwar vom Gericht Gottes gesprochen, aber nicht so, dass das Gericht dazu diene, Menschen in die ewige Verdammnis zu führen. Stattdessen werden Menschen durch das Gericht zurechtgebracht. Wenn man also diese beiden Aspekte, Evangeliumsverkündigung in der Totenwelt und Universalität des Heils, zusammennimmt, entsteht ein leuchtendes Bild von Gottes Wirken. Es ist voller Hoffnung für alle Menschen. Folgerichtig fordert der erste Petrusbrief nicht dazu auf, strategisch expansiv zu missionieren. Ganz im Gegenteil. Viele Anweisungen haben eher eine defensive Ausrichtung. Vermutlich auch deswegen, weil davon ausgegangen wird, dass das Heil alle Menschen erreichen wird, selbst wenn sie bereits gestorben sind. Abschließend möchte ich das Verhältnis der christlichen Gemeinschaften zur umliegenden Gesellschaft beleuchten. Der erste Petrusbrief empfiehlt einen Weg, der insbesondere für eine kritisch postchristliche Gesellschaft wegweisend ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich christliche Gemeinschaften zu ihrer nichtchristlichen Umwelt verhalten können. Der Soziologe Peter Berger nennt 4 Varianten. Erstens, Abkapselung. Ein solches Selbstverständnis betont die Verfallenheit der Welt und rettet sich in eine abgeschottete Sondergruppe. Häufig erwächst daraus ein ethischer Rigorismus und eine abgrenzende Lebensform. So eine Art von Gemeinschaft igelt sich ein und verschanzt sich. Zweitens, Anpassung. Dieser zweite Weg ist das genaue Gegenteil. Assimilation bedeutet, dass sich eine Gemeinschaft so weit in ihre umliegende Kultur integriert, dass sie ihr eigenes Profil verliert. Oberstes Ziel ist es dann, bei der unchristlichen Umgebung angesehen zu sein und nicht negativ aufzufallen. Drittens, Übergriffigkeit. Bei dieser dritten Möglichkeit besteht das Ziel darin, die eigene Glaubenssicht anderen mehr oder weniger aufzuzwingen. Es ist ein expansives Verhalten, das beabsichtigt, das eigene Verständnis durchzusetzen und andere Weltsichten zu überwinden. Dieses ist das Grundmuster einer Dominanzreligion. Spannend ist nun, dass der erste Petrusbrief keines dieser drei Verhaltensformen vorschlägt und betont. Weder geht es um einen totalen Rückzug, noch um eine vollständige Anpassung. Auch soll der christliche Glaube keineswegs aufdringlich ausgebreitet werden. Was aber bleibt dann noch übrig? Es gibt einen vierten Weg. Peter Berger nennt es Aushandeln. Es ist ein immer neues Austarieren, wie und wo sich dieser neue Glaube integriert oder abgrenzt. Gemeint ist also ein dynamisches Verhältnis zur Umwelt, keine starre Abschottung, sondern offene Kommunikation. Ebenso wenig eine weichgespülte Angleichung, sondern aktive Profilierung. Bei all dem wird die Umwelt als eigenständiger Kontext geachtet, ohne diesen, vermeintlich im Namen Gottes, unterwerfen zu wollen. Noch einmal mit anderen Worten. Im ersten Petrusbrief werden kleine christliche Gemeinschaften als positive Binnenkulturen aufgebaut. Es sind Beziehungsräume von Gläubigen, die ihr Profil von Christus ableiten und grundlegend offen für Interessierte sind. Der vorrangige Weg besteht darin, sich als AkteurIn des Friedens in die bestehenden sozialen Bezüge zu integrieren und einzufügen. Sollten die neuen Werte allerdings mit den heidnischen Werten in Konflikt geraten, werden die Christusgläubigen dazu ermutigt, um des guten Willens zu leiden und bewusst Diskriminierung auszuhalten. Eine ausführlichere Darstellung dieses Selbstverständnisses findest du in meinem Podcast Mission in einer postchristlichen Gesellschaft. So weit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.